Tech, KI und Schmetterlinge. Ein Podcast von Sascha Lobo in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tech, KI und Schmetterlinge. Dem Podcast von mir, Sascha Lobo, in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits, dem deutschen Technologiepartner für digitale Souveränität in Europa. Das Thema heute ist ein ziemlich aktuelles und eins, von dem die Tragweite erst langsam klar wird. Es geht um den Signal-Hack, zu dem man sagen muss, dass es eigentlich nicht so ein richtiger Hack ist, denn hier wurde technisch nichts kompromittiert. Und trotzdem konnten über längere Zeiten offenbar Angreifer, ziemlich wahrscheinlich russische staatliche Angreifer, mehrere Chats auslesen auf Signal von ziemlich bekannten und vor allem auch politisch relevanten Personen. Aber was ist eigentlich passiert? Am 22. April hat der Spiegel einen Artikel veröffentlicht, nachdem offenbar über 300 Menschen aus dem politischen Berlin, darunter zum Beispiel die Parlamentspräsidentin Julia Klöckner, Opfer eines Angriffs geworden sind. Dieser Angriff auf Chatgruppen bei Signal läuft schon viele Monate und im Fokus stehen ganz offenbar hochrangige PolitikerInnen, das Militär, Diplomatie, aber auch Journalisten und Journalistinnen. Dass Russland dahinter steht, wissen wir vor allem von einer Einschätzung des niederländischen Militärgeheimdienstes, denn auch dort sind offenbar Leute abgelauscht worden. Das Interessante an diesem Signal-Hack ist nun, dass es auf der einen Seite mit Phishing-Mitteln passiert ist. Das bedeutet, man versucht Leute dazu zu bringen, irgendetwas zu tun, was sie lieber nicht tun sollten, wie zum Beispiel auf bestimmte Links zu klicken oder QR-Codes zu scannen, einerseits. Und andererseits, dass es nicht wirklich eine technische Schwachstelle gegeben hat. Deswegen ist der Begriff Hack ja auch nicht ganz richtig. Es geht hier nicht darum, dass irgendjemand einen Weg gefunden hat, womöglich mit KI eine bisher sicher geglaubte Plattform zu hacken. Vielmehr ist die Schwachstelle der Mensch. Und das macht es auf der einen Seite sehr interessant, auch psychologisch interessant, selbst für Laien, die eben nichts anfangen können mit einer Erklärung, dass irgendwelche Zero Days ausgenutzt worden sein sollen oder irgendwelche Verschlüsselungen geknackt worden sein könnten, sondern es geht hier im Kern um Psychologie. Wie überredet man Menschen, das zu tun, was sie doch eigentlich vermeiden wollen, nämlich Leute in ihr digitales Hinterzimmer zu lassen, denn genau das sind Chats heute. Das, worüber wir reden wollen, ist nicht nur das Ausmaß dieses Signal-Hacks, was dahinter stehen könnte, wie das genau geschehen ist, warum man das sehr ernst nehmen muss und wie es noch größer werden könnte. Wir wollen auch darüber sprechen, warum der Chat in den letzten 25 Jahren nicht etwa wie viele andere Technologien plötzlich abgesackt und irrelevant geworden ist, sondern dass der Chat weiterhin mit zu den wichtigsten und auch effizientesten Kommunikationsmethoden gehört, obwohl es sich eigentlich um eine uralte Technologie handelt. Aber steigen wir mal ein mit einer kleinen Chronologie des Geschehens. Am 6. Februar 2026 kommt relativ unvermittelt eine Warnung raus. Und zwar eine gemeinschaftliche Warnung, sowohl vom BSI, also dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, als auch vom Bundesamt für Verfassungsschutz, also dem Inlandsgeheimdienst in Deutschland, der unter anderem auch dafür zuständig ist, als Inlandsabwehr hochrangige Politiker und PolitikerInnen zu schützen. Diese Warnung bezieht sich darauf, dass eine fremde Macht versucht, an ganz sensible Daten zu kommen, an geheime Daten, an die Kommunikation zwischen Menschen, die zum Beispiel im Umfeld der Regierung oder in der Regierung selbst untereinander kommunizieren. Und da bieten sich immer wieder Chatgruppen an. Vielleicht hat der ein oder die andere noch den Begriff Signalgate in den Vereinigten Staaten im Ohr. Das war im letzten Jahr und hatte ziemlich massive Folgen. Eigentlich war das damals etwas Lustiges. Auch damals ging es nicht darum, dass Signal als Messenger kompromittiert war, dass also irgendwo eine technische Schwachstelle gefunden worden ist, sondern dass der Verteidigungsminister Hegfes in den Vereinigten Staaten eine Gruppe aufgemacht hat, in der er nicht nur hochgeheime Angriffspläne besprochen hat, sondern in die er versehentlich auch den Chefredakteur des Atlantic Monthly Magazines eingeladen hatte. Das war natürlich einerseits kein besonders kluger Schachzug, weil der über Wochen mitlesen konnte und anschließend veröffentlicht hat, was er dort gesehen hat, sondern gleichzeitig deutet es auch auf eine bestimmte Schwachstelle hin, die dann Signal eben offenbar doch zu haben scheint. Nämlich eine Art von Benutzerführung, eine Art von Design wo Menschen, die vielleicht nicht jeden Tag mit dem Kopf im Serverschrank stecken, gewisse Probleme haben, ganz genau zu verstehen, was sie tun sollten und was eben lieber nicht. Das ist auch das Wesen, eben nicht nur von Phishing, sondern auch von ganz speziellen Phishing-Attacken, wie zum Beispiel Spear-Phishing, wo man es auf ganz besondere Leute abgesehen hat. Denn Phishing, also Login-Daten abzufangen oder Möglichkeiten, sich anstatt einer Person in ihre Accounts einzuwählen, solche Möglichkeiten rauszufinden, das sind halt meistens Social Engineering Attacks. Social Engineering bedeutet nichts anderes, als dass man dieses Bild, der Ingenieur tüftelt daran, von hinten irgendwas raufzubohren, so dass er denn in diesen eigentlich hochgesicherten Bereich hineinkommt, dass das plötzlich eine soziale Komponente hat. Tatsächlich gibt es in der jüngeren Historie der Technologie eine Vielzahl von Hinweisen darauf, dass die größten und wirkmächtigsten Attacken eben nicht oder nicht nur technische Schwachstellen ausgenutzt haben. Das ist sehr oft der Fall. Aber manchmal gar nicht das wichtigste Glied in der Kette, sondern Social Engineering bedeutet eigentlich, dass ganz am Ende diese Schwachstelle Mensch das ist, was man nicht nur am zielgerichtetsten ausnutzen kann, sondern wo es auch, sagen wir mal, seltene Updates gibt. Schwachstellen werden irgendwann ausgemerzt. Die Schwachstelle, die vor der Tastatur sitzt oder die das Smartphone in der Hand hat, die ist noch immer sehr zuverlässig darin gewesen, sich am Ende für das genau Falsche zu entscheiden und noch die dreistesten Angreifer einfach hineinzulassen. Durch die Tür zu bitten, zum Beispiel, weil die Person glaubt, es würde sich um einen Support-Mitarbeiter handeln. Und genau das ist hier ganz offenbar auch passiert. Aber zurück zur Warnung vom BSI und dem Bundesamt für Verfassungsschutz. Das möchte ich am Anfang zitieren, weil es ganz interessant ist, wie dort nicht nur Behördendeutsch gesprochen wird, sondern mit welchem Blick dort auf diese Bedrohung geschaut wird. Zitat also aus dem Papier vom 6. Februar 2026. Ausgangslage. Dem Bundesamt für Verfassungsschutz, BFV, und dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, liegen aktuelle Erkenntnisse vor, denen zufolge ein wahrscheinlich staatlich gesteuerter Cyberakteur Phishing-Angriffe über Messenger-Dienste wie Signal durchführt. Im Fokus stehen hochrangige Ziele aus Politik, Militär und Diplomatie sowie Investigativjournalistinnen und Journalisten in Deutschland und Europa. Nächster Punkt, Sachverhalte. Charakteristisch für diese Angriffskampagne ist, dass weder Schadsoftware eingesetzt noch technische Schwachstellen der Messenger-Dienste ausgenutzt werden. Stattdessen bedienen sich die Angreifer legitimer Sicherheitsfunktionen der Anwendungen und kombinieren diese mit Social Engineering. Ziel ist es, unbemerkt Zugriff auf Einzel- und Gruppenchats sowie auf Kontaktlisten der betroffenen Personen zu erlangen. Der aktuelle Schwerpunkt der Angriffe liegt auf dem Messenger-Dienst Signal, wobei vergleichbare Vorgehensweisen aufgrund ähnlicher Funktionsprinzipien auch bei WhatsApp denkbar sind. Soweit also erstmal Verfassungsschutz und BSI im Februar, und dann tat sich eine Weile nicht besonders viel. Zwar wurde auch damals schon darüber berichtet, aber dadurch, dass dort Namen fehlten, also ganz konkrete und anfassbare Opfer, war auch nicht gerade klar, was genau ist geschehen, welches Ausmaß hat es. Bis dann Mitte April eine aktualisierte Warnung erscheint. Die Kampagne gewinnt ganz offensichtlich an Dynamik, denn das BSI veröffentlicht einen interaktiven Handlungsleitfaden. Ich kenne eine ganze Reihe von Leitfäden von Behörden, und die sind meistens genau so, wie man sich Leitfäden von Behörden so vorstellt. Jedenfalls nicht die Spitze der Spritzigkeit, und man kann sich, glaube ich, auch Unterhaltsameres vorstellen. Allerdings ist dieser Leitfaden vom BSI auf eine Weise geschrieben, dass man merkt, da muss etwas Größeres dahinter stehen. Er ist nämlich nicht irgendwie pflichtschuldig verfasst, sondern so präzise und so klar und so eindeutig und so direkt und so kurz, dass man erahnt, oh oh, hier müssen Menschen überzeugt werden, bei denen es wirklich drauf ankommt. Das ist so richtig nach den Gesetzen der Usability ziemlich klug aufgebaut. Während der gemeinsame Hinweis eben noch in Behördendeutsch verfasst war, war der Handlungsleitfaden plötzlich intensiv bebildert mit roten Pfeilen, mit Szenarien, was trifft auf sie zu, in sehr einfachen kurzen Sätzen, mit großen Buchstaben geschrieben, wirklich genau so, wie man sich vorstellt, dass eine Behörde kommunizieren sollte, wenn es wirklich drauf ankommt. Und so gut das ist, so sehr haben dann natürlich auch Leute angefangen, Verdacht zu schöpfen. In dem Moment, wo so viel Brainpower und Klarheit in eine Behördenmitteilung fließt, könnte ja mehr dahinter stecken. Und siehe da, Wenige Tage später bestätigt sich genau das. Denn am 22. April 2026, wenige Tage später, verschickt Verfassungsschutzpräsident Sinan Celin ein gleich 20-seitiges Warnschreiben an Fraktionschefs und Parteigeschäftsstellen. Warum tut er das? Das kann man wenig später erahnen. Denn der Spiegel berichtet über Julia Klöckner als Opfer. Es gäbe mindestens 300 bekannte Betroffene in Deutschland. Der konkrete Hintergrund, warum das Warnschreiben an Fraktionschefs und Parteigeschäftsstellen geschickt worden ist, hängt auch damit zusammen, dass es auf der politischen Ebene etwa für Regierungsmitglieder relativ gute und präzise Richtlinien gibt, was sie dürfen und was eben nicht. Ob diese Richtlinien immer eingehalten werden, steht auf einem anderen Blatt, aber es gibt diese Richtlinien und zum Teil auch eigene Technologien. Bei Parteien allerdings ist das etwas anders. Will sagen, der Spiegel hat darüber geschrieben, wie die Messenger-Kommunikation des CDU-Präsidiums eben über Signal lief. Ein Messenger, der seine Funktion hat, der als einer der sichersten der Welt gilt, wahrscheinlich auch zu Recht, der aber wiederum nicht empfohlen ist für vertrauliche Kommunikation. Unter anderem genau aus dem Grund, warum er jetzt in Anführungszeichen gehackt werden konnte. Denn das, was Signal inzwischen ist, nämlich ein vielseitig verwendbarer Messenger, geht in manchen Dimensionen inzwischen eher in Richtung Social Media. Signal hat zum Beispiel vor einiger Zeit Stories eingeführt. Man kann also auf Signal eine Story veröffentlichen, etwa wie auf Instagram. Und das ist vielleicht schon ein Hinweis darauf, wie sich die Funktionen von Messengern insgesamt aufgebohrt haben und wie wichtig Messenger heute auch sind. Im konkreten Signal-Fall allerdings ist klar, die Parteien und zum Teil auch die Fraktionen, also das Parlament, sind längst nicht auf dem Sicherheitslevel, auf dem Regierungsmitglieder unterwegs sind. Deswegen sind sie so ein attraktives Angriffsziel, weil sie dort mit Bordmitteln, die auch der normalen Bevölkerung zur Verfügung stehen, ziemlich häufig Vorlieb nehmen oder Vorlieb nehmen müssen. Und in so einer Parteipräsidiumsrunde ist dann natürlich auch Bundeskanzler Merz drin und ein paar Minister sowieso. Hier wird es übrigens auf eine juristische Weise ziemlich interessant, weil es ja in Deutschland für praktisch alles Vorschriften gibt, das ist kein großes Geheimnis, allerdings kaum für die Sicherheit von Parteienkommunikation. Wenn man bedenkt, dass Parteien ein so essentieller Teil des Staatsapparats sind, wir leben in einer Parteiendemokratie, das ist natürlich auch irgendwie grundgesetzlich vollkommen klar, dass das über Parteien funktioniert. Wenn man das also bedenkt, ist es einigermaßen überraschend, dass Parteien im Prinzip kommunizieren können, wie sie wollen. Das, was es gibt an Vorschriften für sichere Kommunikation, zum Beispiel das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 oder die NIS-2-Umsetzung, das ist eine EU-Richtlinie, die für Cybersicherheit speziell in der Kommunikation geeignet ist, aber auch sowas wie das KRITIS-Dachgesetz, die adressieren eine Vielzahl von verschiedenen Stellen, die Bundesverwaltung, die kritische Infrastruktur in allen Facetten, Unternehmen, aber Parteien eben nicht. Es gibt eine juristische Ausarbeitung vom Bundestag von 2020 namens Politische Parteien und Datenschutz. Da hat der Bundestag selbst versucht herauszufinden, welche Pflichten, welche Rechte haben eigentlich Parteien in puncto digitaler Kommunikation und Daten. Und da drin gibt es einen ziemlich entscheidenden Satz, nämlich Parteien sind private Vereinigungen. Und warum ist das entscheidend? Weil es im Prinzip bedeutet, Parteien dürfen in Deutschland machen, was sie wollen. Natürlich müssen sie sich an Gesetze halten, an die sich andere private Bürger, private Veranstaltungen auch halten müssen, zum Beispiel DSGVO. Aber darüber hinaus haben sie fast keine Vorschriften, was sie tun und lassen sollen. Und das, was es gibt, passt eben nicht auf Messenger. Angesichts der Tatsache, dass wir im 21. Jahrhundert Angriffe auf unsere Demokratie sehen und damit auch Angriffe auf Parteien und dass wir sehen, welche Macht solche Parteien haben, ist es da vielleicht mal an der Zeit nachzujustieren und eben auch die Sicherheit der Kommunikation in Parteien zu adressieren. Wegen dieser vielen und intensiven Angriffe auf die Demokratie in Deutschland haben wir gerade ein paar Gesetzesverfahren im Gang, die eigentlich dazu dienen sollen, Kommunikation sicherer zu machen. Zum Beispiel das Informationssicherheitsgesetz für die Bundesverwaltung seit Herbst 2025 im Verfahren. Und das regelt das Informationssicherheitsmanagement zum Beispiel in Ministerien oder Bundesbehörden. Parteien sind hier aber nicht erfasst. Und so gut man es finden kann,
dass Parteien eine so große Freiheit haben. Weil das ist die andere Seite der Medaille. Das ist ja nicht völlig grundlos, sondern beruht eigentlich auf der Verfassungsarchitektur. Dass Parteien so frei sind, dass man ihnen möglichst wenig vorschreiben will. Genau diese Balance aus Freiheit und Sicherheit, die gerade in einem so digitalen und KI geprägten Jahrhundert wie das, in dem wir gerade sind, immer wieder fein ausbalanciert werden muss, das ist ja auch der Grund, warum eine Partei wie die CDU dann auf Signal ausweicht. Und ich glaube, wir müssen hier noch sehr viel diskutieren, weil das eigentlich ein Symbol dafür ist, wie es in vielen Bereichen ein Update geben müsste. Nicht nur, dass Parteien eigentlich als Teil der Demokratie besonders geschützt werden müssten, was Kommunikation angeht, sondern auch, was das Instrumentarium angeht, sind wir einfach noch nicht dort, wo wir sein müssten. Mir ist vollkommen klar, dass Behörden wie zum Beispiel das BSI intensiv und immer wieder und natürlich auch Parteien darauf hinweisen, wie genau das zu funktionieren hat mit der Kommunikation. Dass es aber da zu wenig Regularien gibt in einem ansonsten völlig überregulierten Feld, das ist dann doch wieder erstaunlich. Und ganz am Ende ist die Schwachstelle Mensch eben auch eine, die sehr mit Bildung zusammenhängt. Und da vielleicht noch tiefer zu investieren in digitale Bildung, und zwar nicht nur bei Schülerinnen und Schülern, sondern eben auch bis in die Machtspitzen der Republik hinein, das würde ich für ein sehr vernünftiges Vorgehen halten. Apropos BSI, der vorher erwähnte Leitfaden vom BSI, den habe ich einfach mal als Anlass genommen und Claudia Plattner, die Chefin vom BSI, gebeten, uns mal technisch zu erklären, wie genau ein solcher Angriff abläuft. Das hat sie in Form einer Sprachnachricht auch getan.
Über Signal, aber auch über andere Messenger geben staatlich gelenkte Angreifer sich als Support aus und bitten um die Eingabe eines Codes oder einer PIN. Wenn sie die haben, aktivieren sie dann den Account auf einem zweiten Gerät. Damit können sie dann alle Nachrichten aus Chats, aus Gruppenchats einfach unbemerkt mitlesen. Und auch das Adressbuch kann ausgelesen und zur Weiterverbreitung des Angriffs genutzt werden. Klar, im Fokus dieser Angriffe stehen High-Level-Ziele aus Politik, Militär, aber auch Medien. Und inzwischen sind zahlreiche erfolgreiche Angriffe bekannt geworden. Und wir gehen darüber hinaus auch von einer hohen Dunkelziffer aus. Deswegen bitte überprüft euren Account. Wir haben dazu auf der BSI-Website auch eine genaue Anleitung veröffentlicht, wo ihr euch orientieren könnt. Wichtig ist auch zu verstehen, das ist keine Schwachstelle im Produkt Signal oder in einem der anderen Messenger. Es handelt sich tatsächlich um ganz klassisches Phishing. Und das Angriffsziel seid ihr, ist der Mensch, nicht die App. Das heißt, es kommt auch auf euch an und darauf, dass euch bewusst ist, dass ein echter Support niemals die Übermittlung einer PIN anfragt. Das heißt, wir müssen alle wachsam bleiben. Wir leben in einer gefährlichen Zeit.
Ja, diese Form von Social Engineering, die ist halt nicht nur besonders perfide, weil sie selbst Menschen treffen kann, die da eigentlich alert sein müssten. Eines der ersten Opfer war offenbar Ex-BND-Vizepräsident Arndt Freitag von Loringhofen, der auch eine hohe Funktion für die Geheimdienstkoordination bei der NATO innehatte, also jemand, der sich wahnsinnig gut auskennen muss. Und natürlich sind schon viele andere Leute drauf reingefallen, die es besser wissen müssen. Menschen, zu deren Aufgabengebiet Vertraulichkeit und Geheimhaltung ganz selbstverständlich jeden Tag gehört. Und trotzdem haben wir eine hohe Komplexität in diesem Bereich. Denn Social Engineering braucht halt nur einen unaufmerksamen Moment, um dann am Ende doch technisch durchzudringen. Und selbst wenn sich Menschen ziemlich gut auskennen, gibt es halt immer wieder Situationen, in denen man überrumpelt werden kann oder in denen eine kleine Unachtsamkeit eben ausreicht. Claudia Plattner hat in ihrer Sprachnachricht von Dunkelziffer gesprochen und auch davon, dass mutmaßlich noch mehr Leute betroffen sein können. Ich habe zu dieser Dunkelziffer, zu mutmaßlich weiteren Betroffenen und zu diesem ganzen Fall des Signal-Hacks, der eigentlich kein Hack war, gesprochen mit demjenigen Journalisten, der es aufgedeckt hat beim Spiegel, nämlich Marcel Rosenbach. Marcel, ihr seid mit einer Geschichte rausgekommen im Spiegel, die auf den ersten Blick schon groß scheint, die aber sich noch dramatisch ausweiten könnte, weil im Prinzip das politische Berlin von einer Art Hack betroffen ist.
Eine Art Hack ist sehr schön formuliert. Ich glaube, technisch gesprochen ist es eher eine Phishing-Kampagne, was wir ja sozusagen als Modus operandi von Angreifern in diesem Cyberbereich schon lange kennen. Phishing-Mails, die in der Vergangenheit in der Regel schnell aufgefallen sind, weil sie schlecht gemacht waren, schlecht formuliert waren, schlecht übersetzt waren. Hier haben wir es jetzt mit einer Phishing-Kampagne zu tun, die deutlich ausgefeilter ist, die eben über unter anderem, es gibt verschiedene Angriffsvektoren in dieser Signal-App, aber unter anderem über eine sogenannte Signal-Support-Mitteilung in der App selbst funktioniert. Und das sieht erstmal auf den allerersten Blick, kann das authentisch aussehen.
Warum sieht es auf den ersten Blick sehr authentisch aus?
Naja, zunächst mal ist es eine Mitteilung in der App selbst. Die Mitteilungen sind Englisch. Ich habe sie auch bekommen im Übrigen. Einmal im Januar, einmal im Februar. Sie sind auf Englisch formuliert, ohne große Fehler. Und es wirkt kann auf den allerersten Blick plausibel wirken. Es wird nach der PIN gefragt, nach der persönlichen PIN, was ja Signal durchaus selbst auch in gewissen Abständen tut, allerdings eben nicht per Chatmitteilung, sondern per Pop-up. Und wenn man da den PIN eingibt, sieht man Sternchen, keine Klarzahlen. Und wenn man das aber in diesem Chat macht, also auf diese Aufforderung eingeht, der Angreifer, dann sieht man die Klarzahlen. Das kann misstrauisch machen natürlich. Mhm. Sollte auch misstrauisch machen. Beziehungsweise man sollte natürlich auf gar keinen Fall seinen PIN eingeben. Das ist sozusagen das Wesen von Phishing und das kann natürlich mit anderen Apps genauso passieren. Also wenn man durch Social Engineering, durch geschickte Botschaften, die plausibel wirken, die vielleicht auch von vertrauenswürdig aussehenden Accounts kommen, dazu gebracht wird, Daten preiszugeben, dann kann das natürlich im Prinzip mit jeder Anwendung passieren und bricht sozusagen die Verschlüsselung auch schon im Vorhinein.
Ja, ich kann mich allerdings, ohne dass ich jetzt Signal in irgendeiner Weise schlecht reden möchte, erinnern, dass ein ganz ähnlicher Angriffsvektor schon mal im Bankenkontext unterwegs war. Und seitdem, das wissen auch die meisten Leute, steht überall an fast allen Stellen, wo es irgendwie Sinn ergibt, die Bank wird dich nie nach deiner PIN fragen. Ja? Und dadurch, dass einerseits Signal ständig nach der PIN fragt, das kommt mir so vor, immer wenn ich es benutze, ist es nicht so regelmäßig wie andere Messenger, aber immer wenn ich es benutze, dann werde ich gefragt, ist mal wieder Zeit nach der PIN-Abfrage. Das ist also eine Art gefühlter Standard. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber erstmal diese Mechanik, wir fragen dich nie nach bestimmten Daten. Das ist ja schon eine Sicherheit, die hier offenbar nicht stattgefunden hat.
Ja, ich finde, es gibt auch durchaus Anlass zur Kritik an Signal in diesem ganzen Vorgang, vor allen Dingen auch an der Kommunikation. Ich finde, Signal hat sich extrem spät selbst geäußert. Da gab es schon im öffentlichen Raum seit langem Warnungen von internationalen Geheimdiensten, aber auch vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Das hat die erste Warnung im Februar schon veröffentlicht, genau diese Vorgehensweise hingewiesen und auf dieses Problem. Signal hat sich sehr lang Zeit gelassen und du hast einen Punkt. Ich finde auch, das macht die Sache eben sehr perfide. Deswegen würde ich jetzt auch kein Opfershaming betreiben in diesem Fall. Ich habe es ja selbst gesagt und ich habe selbst, wie gesagt, die Botschaft auch bekommen und auch kurz gestutzt. Dann aber eben mich erinnert, dass eben diese Signal-Abfrage normalerweise per Pop-up kommt und dann tatsächlich die Daten auch nicht eingegeben deshalb. Aber das kann schon passieren.
Marcel, inzwischen sind sogar Mitglieder der Bundesregierung betroffen. Karin Prien als Familien- und Bildungsministerin zum Beispiel. In welche Größenordnung kann das denn noch weiter eskalieren?
Ich würde sagen, das ist schon eine ganz schöne Eskalation. Also nachdem wir die Bundestagspräsidentin ja schon als Opfer benannt hatten, das ist ja immerhin das zweithöchste Staatsamt, jetzt auch das Bundeskabinett. Durch Frau Klöckner sind wir natürlich im CDU-Präsidium, das heißt auch nah am Kanzler, weshalb ja auch sein Gerät untersucht wurde. Also wer immer verantwortlich ist und alle Zeichen deuten ja nach Russland, wird das jetzt schon als einen höchst gelungenen Angriff bewerten. Übrigens nicht nur aufgrund der möglichen Datenabflüsse, die daraus resultiert sind oder noch resultieren, sondern auch durch den kognitiven Effekt. Das wissen wir aus Strategiepapieren, was russische offensive Cyberakteure angeht, dass sie durchaus Cognitive Warfare benennen als ein Ziel. Also das heißt, die Botschaft ins Land zu tragen, die Regierungskommunikation eures Bundeskabinetts vielleicht von Ministerinnen, möglicherweise sogar des Bundeskanzlers, ist nicht sicher. Schon das ist aus Perspektive eines Angreifers durchaus als Erfolg zu werten.
Man muss sich auch ein bisschen näher mit der Rolle von Signal beschäftigen. Inzwischen hat Signal sich nach, muss man sagen, sehr langem Zögern öffentlich auf X geäußert zu diesen verschiedenen Vorkommnissen. Wie bewertest du da, was Signal gesagt hat?
Also zunächst mal sehe ich es genau so. Also wir haben ja eine Menge Spott, eine Menge Häme und eine Menge Kritik gesehen in den letzten Tagen, insbesondere auf Social Media, insbesondere gegen die Betroffenen. Und natürlich im ersten Reflex hat das natürlich was Peinliches. Also wenn wir darüber schreiben, was wir ja schon vor Wochen getan haben, dass beispielsweise ein ehemaliger hochrangiger oder höchstrangiger Nachrichtendienstler auf BND, aber auch auf NATO-Ebene betroffen war, jetzt Bundesministerin. Das ist natürlich zunächst mal für die Betroffenen nicht schön und auch durchaus peinlich. Allerdings wurde die Rolle von Signal tatsächlich aus meiner Perspektive bislang gar nicht ausreichend beleuchtet. Signal hat insgesamt extrem spät öffentlich reagiert, aus meiner Beobachtung, nämlich erst einen Monat, nachdem deutsche Behörden öffentlich schon vor der laufenden Kampagne auf diesem Dienst, auf diesem Messenger gewarnt hatten. Also BSI und BfV am 6. Februar. Die erste öffentliche Reaktion von Signal überhaupt, die ich finden konnte bisher, ist am 9. März, kurz nachdem die niederländischen Geheimdienste nochmal laut öffentlich gewarnt haben und auf Russland schon als möglichen Urheber verwiesen haben, gab es eben diesen Tweet, der zunächst mal gesagt hat, Moment, hier, das ist kein Hack, unsere Systeme sind nicht kompromittiert. Es handelt sich eben um eine Phishing-Kampagne, was natürlich inhaltlich absolut korrekt ist. Man fragt sich nur, oder ich frage mich nur, warum hat Signal nicht deutlich früher die eigenen Nutzerinnen und Nutzer informiert, so wie das ja zum Beispiel bei Banken durchaus üblich ist. Wenn da eine Phishing-Kampagne läuft, hat man individuelle Benachrichtigungen, man hat aber Benachrichtigungen auf der Website, das hat man hat eine Awareness, eine Kampagne, Öffentlichkeitskampagne durch die Unternehmen selbst. Und aus meiner Sicht hat Signal sich sehr lange dafür Zeit gelassen und dann gar nicht individuell informiert, sondern eben tatsächlich über Social Media und dann auch sehr defensiv. Too little, too late, würde ich sagen.
Dieses Defensive, da gibt es auch Kritik dran im Netz. Kritik, die ich persönlich sehr, sehr gut verstehen kann, weil da manchmal so eine Nerd-Hybris durchscheint. Also das ist dann ganz kurz vor, naja, wenn ihr das alles falsch benutzt und wenn ihr euch einfach nicht daran erinnert, dass natürlich der Signal Support euch niemals kontaktieren würde oder nach einer PIN fragt, Zitat, remember that no one from Signal Support will ever send you a message request or ask for your registration verification code or Signal PIN. Dieses remember, das stand vorher nirgends. Und dass es auf fast allen Plattformen so eine Art Verification-Haken gibt und bei Signal nicht, das sind Punkte, von denen ich glaube, dass man die schon als Vorwurf in Richtung Signal verstehen muss.
Also ich finde, Nerd-Hybris trifft es tatsächlich ganz gut, denn natürlich gilt Signal in der Community als besonders sicher, besonders nutzerinnenfreundlich, keine Werbung, keine bösen Wagniskapitalgeber im Hintergrund, die auf Erlösmaximierung orientiert sind. Es ist eine Stiftung. Meredith Whittaker als Präsidentin ist sehr präsent, sagt, wir verzichten auf KI. Hier habt ihr einen sicheren Pure Play Messenger. Wir erheben minimal wenig Nutzerdaten. Das heißt, das ist sozusagen die allgemein akzeptierte, sichere und gute Variante, gute Alternative zu WhatsApp. Wobei man ja witzigerweise sagen muss, dass einer der WhatsApp-Gründer, Brian Acton, mit seiner Spende an die Stiftung diesen Messenger massiv mit am Laufen hält und wahrscheinlich aus schlechtem Gewissen über seine Aufbelastung und das, was dann mit WhatsApp später geschah, da investiert. Aber ich glaube sozusagen, dieser ganze Goodwill gegenüber Signal, den verstehe ich, den kann ich nachvollziehen. Dennoch finde ich das Vorgehen von Signal in diesem Fall durchaus kritikwürdig.
Ja, was ganz konkret mit Nerd-Hybris gemeint ist, erkennt man zum Beispiel an dem Ex-Posting von Signal, überhaupt der zweiten größeren Wortmeldung zum Thema von Signal selbst, vom 27. April. Da nämlich schreiben sie vergleichsweise detailliert, wie das funktioniert haben soll. Sie sagen, dadurch, dass sie keine Daten selber erheben, sind sie darauf angewiesen, dass es ihnen irgendwelche Nutzer oder eben Opfer genau erzählen. Und die Geschichte, die sie dort aufbringen, die ist eine, wo klar ist, da sind Leute offenbar nicht sachkundig genug, um zu begreifen, wie das eigentlich funktioniert. Sie sprechen davon, dass folgendes Muster passiert, dass die Menschen reingelegt werden, die Signal Credentials, also die Login-Daten, preiszugeben und dass sie dann die Opfer vorbereiten, dass sie gleich aus dem Account geworfen werden, dass das aber Teil der Sicherheitsstrategie sein und sie müssten sich dann einfach entweder nochmal registrieren oder einen neuen Account aufmachen. Aber das sei alles völlig normal und richtig und auch so gewollt. Und dann bereiten sie per Social Engineering die Leute sogar darauf vor, dass sie, wenn sie sich wieder einloggen, halt nicht mehr alle Daten zur Verfügung haben. Dadurch dachten ganz viele, sie hätten sich in ihrem ganz normalen Account eingeloggt, was aber in der Form gar nicht der Fall war. Diese ganze Erzählung, die ist in einer Weise aufbereitet, sie nimmt einen großen Platz ein in diesem X-Posting und ist auf eine Weise aufbereitet, wo alle Leute mit ein bisschen technischen Sachverstand denken würden, oh naja, das ist aber auch nicht so clever. Ne? Also so eine leichte, zwischen den Zeilen ist einfach eine Herablassung. Ja? Und das finde ich bei einem Produkt, egal ob das jetzt eine Foundation ist, eine Stiftung oder Gemeinde oder was auch immer, bei einem Produkt, was von Millionen und Abermillionen Menschen genutzt wird, mit einem Sicherheitsversprechen, das größer nicht sein könnte, da finde ich das fahrlässig, so zu tun, als sei doch vollkommen klar, dass man an dieser Stelle eigentlich nur mit einem Ingenieurinnenstudium wirklich geschützt sein könnte.
Zumal die Angreifer ja genau das ausgenutzt haben. Sie haben genau dieses Versprechen, sie haben genau diese Popularität auch in Multiplikatorenkreisen sozusagen ja ganz gezielt ausgenutzt, auch ziemlich clever, muss man sagen, weil die gefühlte Sicherheit in diesem Ende-zu-Ende verschlüsselten Messenger natürlich dazu führt, und das kann ich aus eigenem Erleben, bin natürlich auch Signal-Nutzer, wir nehmen an, du nutzt das auch, Sascha, man tendiert natürlich zu einer freieren Kommunikation, wenn man sich sicherer fühlt. Das wird Kabinettsmitgliedern, Politikern und anderen Betroffenen in Behörden nicht anders gehen. Und insofern war das natürlich eine sehr clevere, ein cleveres Targeting von Seiten der Urheber und der Verantwortlichen.
Du hast selber vermutlich, weil auch InvestigativjournalistInnen getargetet wurden von dieser russischen Gruppe, du hast selber auch entsprechende Nachrichten bekommen, hast du erzählt.
Ja, im Januar die erste, ich habe nochmal nachgeschaut, im Februar die zweite. Tatsächlich nicht die Variante mit QR-Code, sondern noch eben Signal Support Chatbot. Geben Sie Ihren PIN ein. Mhm.
Und das ist bei mir, das kann ich aus meinem Nähkästchen plaudern, vor 2 oder 3 Jahren der Fall gewesen, dass ich zum ersten Mal beinahe reingefallen wäre auf einen Scam. Das war nur zeitlich irgendwie koinzident mit dem Aufkommen von KI-Chatbots, die ja einfach für einen Qualitätssprung gesorgt haben bei Fischern und Scammern. Bei mir war es tatsächlich so, dass durch einen völlig absurden Zufall eine Zahlung, die tatsächlich zurückgegangen war, in den gleichen Zeitraum gefallen ist, wie diese, bei Ihnen ist eine Zahlung zurückgegangen, Mail. Und das auch noch von einer Bank, bei der ich tatsächlich ein Konto habe. In der Folge habe ich nicht sofort gecheckt, dass es ein Scam war. Ich war zwar noch nicht kurz davor, irgendwelche Daten einzugeben, weil ich dann doch ein bisschen misstrauisch wurde, aber ich war schon so weit, auf den Link zu klicken und klicke dann da so auf den Link, komme dann auf eine Seite, wo ich nicht sofort irgendwie, ja, würde ich mal sagen, nicht, wo ich nicht sofort Verdacht schöpfe. Und erst als ich merke, Moment, die Summe stimmt nicht ganz, das Datum stimmt nicht ganz, da könnte was falsch sein, und das merke ich halt eher nur so im Drüberschauen, da habe ich begriffen, das ist ein sophisticated Phishing-Angriff. Wir sehen jetzt schon, da würde ich auch gerne mal irgendwann Zahlen zu wissen, dass man inzwischen nicht mehr technisch völlig unbegabt sein muss, um auf Phishing reinzufallen.
Das sehe ich auch, und ich fürchte, das wird ja eher sich noch potenzieren durch den Einsatz von KI, wo immer stärker personalisierte Spearphishing-Attacken, also schon sehr zielgerichtete Attacken möglich werden, noch in Kombination mit der Auswertung von öffentlich gewordenen Leaks, dass man also sehr einfach heute auch schon Dinge über dein persönliches Umfeld herausfinden kann, vielleicht welche Services du nutzt, wo du mit wem unterwegs bist, um eben solche sehr zielgerichteten Phishing-Attacken möglich zu machen, wo es eben gerade nicht der nigerianische Prinz mit der Erbschaft, was als Legende seit Jahren tatsächlich und auch in diesem Fall übrigens wieder natürlich jetzt durchs Netz geistert, als lustiges Meme adressiert an Frau Klöckner und andere, sondern eben sehr, sehr glaubwürdige, sehr, sehr zielgerichtete, mit realen Informationen angereicherte Phishing-Attacken, auf die man dann auch als technisch durchaus versierterer Mensch und wenn sogar der Interneterklärer Sascha Lobo stutzt in diesem konkreten von dir beschriebenen Fall, dann glaube ich, sollte man damit allzu viel Häme und Spott eher vorsichtig sein, weil die mögliche eigene Betroffenheit steht, glaube ich, gerade mit Blick auf die Zukunft da absolut in meinem Raum. Das wird immer gefährlicher.
Ja, zum Beispiel gekoppelte Geräte könnte man ja mit einem Alert versehen, was technisch ganz leicht möglich wäre. Es gibt auch daran übrigens aus der Community den größten Kritikpunkt, dass bei Signal die Kopplung der Geräte nicht ganz so auf Missbrauch oder vielmehr gegen Missbrauch ausgerichtet ist, wie das bei anderen Messengern der Fall ist. Ja, ein weiterer Vorwurf an Signal, der eben auch für Laien noch viel schwieriger ist, als für Leute, die sich ein bisschen auskennen, ist, dass Signal unterscheidet zwischen Anzeigenname und Benutzername. Ja, und beim Anzeigenname kann man tatsächlich alles wählen. Es ist völlig egal, da gibt es keine Blacklist. Beim Nutzernamen, das ist tatsächlich technisch mit bestimmten Worten versehen, die man da nicht wählen darf. Zum Beispiel darf man an der Stelle nicht den Begriff Support benutzen oder Official oder Root oder Admin oder so. Das Problem ist halt, dass der technische Benutzername halt gar nicht so leicht erkennbar ist von außen, während der Anzeigename, der völlig frei wählbar ist, das ist, worauf die meisten Leute vertrauen, die halt nicht tiefer da reinschauen.
Und warum ist es möglich, mich im Chat sozusagen als Signal Support oder Signal Mitarbeiter oder Ähnliches auszugeben? Warum wird das nicht technisch verunmöglicht? Finde ich, ist ein valider Kritikpunkt auch gegen das Unternehmen bzw. die Stiftung.
Aber was kann man denn als Bundesregierung, was könnte man als Bundesregierung daraus lernen? Denn faktisch sind ja Messenger-Chats inzwischen die Regierungsflure, die Hinterzimmer des Parlaments, der Regierung, eigentlich der gesamten Gesellschaft.
Absolut. Ich glaube, da ist es auch wichtig, den gesamten Kontext nochmal kurz aufzumachen oder das einzuhängen in einen gewissen Kontext. Denn das ist ja, wir sehen das ja im Kontext einer hybriden Kriegsführung. Und wir haben auch noch gar nicht über die Attribuierung dieser Angriffswelle gesprochen, die ja durch internationale Geheimdienste zumindest schon erfolgt ist, auch durch die Recherchen von Journalistenkollegen nochmal erhärtet wurde, die auf staatliche russische Akteure dahinter hinweisen, was keine Überraschung ist, wenn man sich eben dieses Targeting anschaut, diese Ziele, die ins Visier genommen werden und wir uns nochmal bewusst machen, dass wir eben in den vergangenen Jahren schon, eigentlich schon beginnend mit dem Bundestagshack und davor 2015 eben dieses Targeting sehen von politischen Parteien. Also wir hatten 2023 den SPD-Parteivorstand, wir hatten 2024 schon den Terminkalender von Friedrich Merz beispielsweise im Visier russischer Hacker. Also das passt sozusagen in ein Bild und verstärkt natürlich oder sollte eigentlich die Sensibilisierung massiv verstärken, was das Thema Kommunikationssicherheit angeht. Jetzt muss man abschichten. Es gibt natürlich unterschiedliche Vertraulichkeitsgrade, auch in Regierungskommunikation. Es gibt auch Diensthandys, auf die zum Beispiel man Signal gar nicht laden darf. Man kann auch argumentieren, okay, das war ein Präsidiumschat der CDU, da waren sehr, sehr viele Beteiligte, auch der Kanzler. Da werden keine Staatsgeheimnisse besprochen, mutmaßlich. Aber natürlich trotzdem Inhalte, die die Gegenseite möglicherweise als Kompromat interessant finden kann, ganz klassisch, auch einfach nur ausspionieren will, sensible Inhalte aus dem Präsidium der Regierungspartei. Das ist klassisch im Aufgabenspektrum eines Auslandsnachrichtendienstes, das zu erbeuten. Und man kann sich auch natürlich Rohstoff für Hack- und Leak-Operationen vorstellen, dass hier also Inhalte gesammelt werden, die dann zu einem Zeitpunkt X dann tatsächlich möglicherweise geleakt werden.
Und was glaubst du, was man für Gegenmaßnahmen treffen könnte oder vielleicht müsste?
Also es gibt deutlich besser geschützte Geräte für eingestufte Kommunikation im Regierungsviertel, die zur Verfügung stehen bis zur Einstufung geheim, die entsprechend gehärtet sind, die nach einem anderen Standard verfolgen, die von Privatunternehmen eingekauft werden. Wichtig ist sozusagen in allererster Linie mal die Kommunikationshygiene. Das heißt, dass man diese Art von eingestuften Inhalten oder besonders sensiblen Inhalten dann tatsächlich nur über diese besonders geschützten Kommunikationskanäle tatsächlich kommuniziert und eben nicht über Signal. Darauf hat übrigens auch der Chef des niederländischen Militärgeheimdienstes nochmal hingewiesen, jetzt aktuell im Zuge dieser Kampagne, dass Signal eben kein Messenger ist für diese Art von Regierungskommunikation oder gar militärische Inhalte und Details. Erinnern uns auch noch, dass das in den USA durchaus anders gesehen wurde. Die laufende, also Signalgate, Stichwort Signalgate, wo Angriffe besprochen wurde, laufende Angriffs- oder Planungen über Signal, dass das das falsche Medium ist, sozusagen. Also diese Kommunikationshygiene würde ich das mal nennen, sozusagen. Also eingestufte Inhalte nur über die entsprechenden Kanäle. Wir wissen aber, dass das in der Praxis oft anders läuft. Convenience schlägt da das Stichwort Sicherheit. Auch ein anderes konkretes Beispiel, Taurus Leak, die Webkonferenz der Bundeswehr. Da hätte es auch andere Möglichkeiten gegeben, dieses Thema zu besprechen. Und man hat sich eben aus Convenience-Gründen eben damals für eine Webkonferenz entschieden, was keine gute Idee ist. Also ich glaube, das sollte spätestens jetzt auch wieder mit diesem neuerlichen Beispiel nochmal die Sensibilität erhöhen. Andererseits, auch da machen wir uns nichts vor. Wir hatten die Snowden-Berichterstattung, das ist mittlerweile 13 Jahre her, waren wir im Spiegel hier ja auch tatsächlich massiv involviert. Und schon damals war eigentlich davon auszugehen, dass da Lehren gezogen werden und Konsequenzen gezogen werden. Und wir erleben eben bis heute Vorfälle dieser Art und werden das wahrscheinlich auch realistisch betrachtet weiterhin erleben.
So abschließend, was ist deine Einschätzung, wie künstliche Intelligenz dieses Problem vielleicht sogar noch verschärfen könnte?
Naja, also wenn man sich jetzt die jüngsten Berichte über Claude Mythos anschaut, ist das aus meiner Sicht tatsächlich beängstigend, weil noch mag das in den Händen eines Herstellers sein, aber die Erfahrung zeigt, dass mächtige Modelle, die möglicherweise Zero Days, selbst zurückliegende Zero Days, lange bestehende Zero Days detektieren und nutzbar machen, möglicherweise deutlich breiter verfügbar sind. Und das wird natürlich massive Auswirkungen haben für den Bereich Cybersicherheit. Gleichzeitig wird KI natürlich auch jetzt schon auf der Gegenseite, also für im Bereich der Verteidigung der Systeme eingesetzt. Haben wir ein Katz-und-Maus-Spiel sozusagen. Aber ich glaube, dass schon jetzt generative KI-Modelle Angreifer ermächtigen und zum Teil ganz simpel. Wir haben vorhin über Phishing gesprochen, über Phishing-Kampagnen, wie hier bei Signal. Ich habe ja schon gesagt, früher waren die teilweise allein schon durch das holprige Deutsch oder das holprige Englisch einfach zu detektieren. Heute kann man die natürlich parallel automatisiert in sehr, sehr vielen Sprachen sehr viel hochwertiger, sehr viel unauffälliger gestalten, dank KI.
An dieser Stelle möchte ich aus persönlichen Gründen mal einen Punkt vertiefen, der mir seit langer Zeit auf der Seele liegt. Weil Signal als einer der sichersten Messenger der Welt gilt, man aber im Detail eine ganz besondere Frage stellen kann. Und die hängt mit der Historie der Technologie, vor allem der digitalen Technologie, zusammen. Gegründet wurde Signal 2013 von Moxie Marlinspike als Open Whisper Systems. Das ist inzwischen eine Stiftung und das hat auch einen Grund. Moxie Marlinspike ist eine Art digitaler Privacy Angel. Ein Aktivist und gleichzeitig eine Art Sozialunternehmer, der intensiv mit seinen hervorragenden Softwareentwicklungsfähigkeiten und Kryptografiefähigkeiten, die ihresgleichen suchen, daran arbeitet, Bürgerrechte, im Prinzip Bürgerrechte aufrechtzuerhalten. Und das ist auch großartig. Und ich bin jeden Tag dankbar, dass es solche Leute gibt. Das Aber, was dahinter kommt, ist, dass in diesen Sphären ziemlich häufig eine bestimmte Form von Nerd-Abschätzigkeit verborgen ist. Die meisten, übrigens auch Moxie, haben die zum größten Teil abgelegt. Aber in bestimmten Details sieht man dann doch noch, dass in bestimmten Nerdkreisen viel zu viel an Wissen vorausgesetzt wird und viel zu viel für selbstverständlich gehalten wird, was dort draußen bei den in Anführungszeichen normalen Menschen eben nicht selbstverständlich ist. Und das ist auch einer der Gründe, warum Signal am Ende weniger sicher ist auf technologischer Basis, als es eigentlich sein könnte. Denn der Signal-Verschlüsselungsstandard, also das, wo Technologie vorhanden ist, ist hervorragend. Aber die Art und Weise, wie diese Technologie genutzt wird, die konkrete App am Ende, die ist nicht so aufgebaut, dass Menschen, die nur sehr wenig Ahnung von Technologie haben,
maximal geschützt sind. Das ist immer eine Abwägungssache. Und mir ist auch vollkommen klar, dass Signal intensiv daran arbeitet. Ich habe aber schon so viele Situationen erlebt, wo es aus Sicht von technisch sachkundigen Menschen ganz leicht ist, die Sicherheit zu gewährleisten. Zum Beispiel durch den simplen Austausch von irgendwelchen Public Keys oder das simple Recherchieren in 2 bis 3 Datenbanken, ob da tatsächlich ein entsprechender Schlüssel hinterlegt ist. Und das ist nur ein ganz bisschen ironisch. Ich habe allerdings schon häufiger miterlebt, und ich glaube, das ist auch hier bei Signal bis zu einem bestimmten Punkt der Fall, dass diejenigen, die Technologie bauen, die Nerds, sich am Ende nicht ausreichend gut hineinversetzen können in jemand, der gar keine Ahnung hat. Hier im konkreten Fall ist zum Beispiel die Gerätekopplung ausgenutzt worden. Und bei dieser Gerätekopplung, nämlich es liest ein anderes Gerät mit, könnte man ja auch sehr viel offensiver warnen und sagen, Achtung, hier liest ein Gerät mit. Wenn Sie das nicht beabsichtigt haben, dann sollten Sie jetzt etwas unternehmen. Das passiert aber nicht. Stattdessen muss man 2 oder 3 Mal auf ganz besondere Funktionen klicken in irgendeinem Untermenü, um festzustellen, hier sind die Geräte aufgelistet, die mitlesen können. Huch, das da kommt mir aber komisch vor. Bei solchen Mechanismen davon auszugehen, dass Leute ab Werk wissen, wie überprüfe ich eigentlich, wer da alles drauf Zugriff hat, finde ich genau die Form von Nerd-Einstellung, die ich im Zweifel für ein Einfallstor auch in Sicherheitsfragen halte. Am Ende ist die Benutzerführung, die Einfachheit, die Verständlichkeit, gerade für Menschen, die weniger Ahnung haben von Technologie, aus meiner Sicht ein zentrales Kriterium. Und wir haben ja Beispiele, dass solche Vorkehrungen in anderen Bereichen schon angewendet werden. Wir sehen immer wieder, zum Beispiel in Social Media Apps, zum Beispiel in Banking Apps, zum Beispiel bei Kreditkarten, solche Formulierungen wie Mitarbeitende von Unternehmen XY werden Sie nie nach Ihrem Passwort fragen. Und der Grund, warum das dasteht, warum wir das so oft lesen, ist, weil es eine lange Historie von genau dieser Form von Social Engineering gibt. Will sagen, Signal hätte auch bedenken können, dass man an vielen Punkten sowas schreiben kann wie Mitarbeitende von Signal werden Sie nie nach der PIN fragen. Dass solche Warnungen bei Signal eben gefehlt haben, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass die Macher von Signal sich nicht ausreichend tief in Leute ohne technische Ahnung hineinversetzen können. Und dass sie dann aber gleichzeitig solche Funktionserweiterungen anbieten wie Signal Stories, weil sie versuchen, ein soziales Medium zu werden, das finde ich eben dann am Ende doch ein wenig die falsche Prioritätensetzung. Ohne dass ich damit sagen möchte, dass nicht Messenger eigentlich soziale Medien sind oder sein können. Im zweiten Teil möchte ich eine Positionsbestimmung machen. Nicht nur von der Funktion von Messengern heute, sondern auch, wo sie herkommen und wo sie zum Beispiel durch künstliche Intelligenz noch hinkommen könnten. Wenn man das auf die Politik bezieht, dann sind Messenger heute die neuen Regierungsflure. Wenn man das auf die Gesellschaft bezieht, dann sind Messenger eine Form von sozialen Medien, die gleichzeitig niedrigschwellig ist und auch privat und trotzdem eine kleine Form von Bühne bietet. Es gibt heute in Deutschland fast keine Schulklasse, fast keine Familie, fast keine KollegInnengruppe, die nicht irgendwo auch eine digitale Entsprechung hat, wo man sich abspricht, wo man kommuniziert, wo man in Kontakt bleibt, wo man irgendwas organisiert. Und das findet in den meisten Fällen über Messenger statt. Um das mal in eine Größenordnung zu bringen, allein WhatsApp hat global über 3 Milliarden monatlich aktive Nutzer. Und da muss man dazu wissen, dass der Schwerpunkt eher in Europa liegt. In den Vereinigten Staaten ist WhatsApp, obwohl sie da ja herkommen, erst seit kürzerer Zeit so intensiv in der Nutzung wie zum Beispiel in Deutschland. Signal hat bisher keine offiziell kommunizierten Nutzerzahlen, aber die Schätzungen bewegen sich irgendwo im Bereich von 50 bis 100 Millionen, allerdings mit einer ziemlich starken Konzentration in Politik, Journalismus und IT, gerade weil Signal als einer Sicht der sichersten Messenger gilt. Hier muss man an dieser Stelle auch aus Sicht von digitaler Souveränität allerdings einen Punkt anfügen. Denn hinter Signal steht eine amerikanische Stiftung. Und das bedeutet, dass Signal im Zweifel der amerikanischen Jurisdiktion unterliegt. Was das konkret mit sich bringt, kann man im Falle von Donald Trump ganz gut erahnen. Nämlich im Zweifel großer Druck des Apparats, vielleicht doch etwas preiszugeben, was man nicht preisgeben sollte.
Ja, bei mir ist jetzt Joshua Roach bei Schwarz Digits zuständig für den Bereich souveräne Kommunikation und volle Transparenz. Da Schwarz Digits auch an Wire beteiligt ist, gehört das zu deinem Aufgabenbereich, Joshua. Mir ist es ein Bedürfnis, da mal genau zu hören von jemandem, der in dieser Messenger-Szene dem aus meiner Sicht wichtigsten Kommunikationsinstrument der Gegenwart, wie das da bewertet wird.
Hier ging es um staatlichen Angriff gezielt auf Individuen und der Angriff hat auf Identitäten abgezielt. Und das ist eben das Thema, wie stellen wir digitale Identitäten künftig in solchen Produkten sicher und wie können wir auch die Umgebungen abschließen, damit nicht Dritte uns plötzlich kontaktieren können von irgendwelchen Nummern, die wir nicht kennen.
Ist es aber vielleicht auch ein Problem der Benutzerführung? Je tiefer man sich anschaut, und Signal hat da jüngst selber was zu veröffentlicht, wie genau der Hack abgelaufen ist, je stärker merkt man auch, dass bestimmte Features gerade dazu einladen, missbraucht zu werden. Zum Beispiel die völlige Abwesenheit von irgendwelchen Verifizierungsinstrumenten. Der blaue Haken, den kennt man von anderen Plattformen, wo man weiß, okay, das ist jetzt ein offizieller Account. Das existiert bei Signal nicht. Und das ist ein wichtiger Grund, warum Laien gar nicht richtig einschätzen können, ob jetzt sowas wie der Signal Support echt ist oder nicht.
Definitiv. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, die Verknüpfung von digitalen Identitäten und Handynummern ist immer fatal, wenn es um Kommunikation geht. Wir haben es in der Vergangenheit gesehen, die letzten Jahre, SIM-Swapping-Angriffe, die ganzen SMS, die man kriegt und so weiter und so fort. Da eröffnet man den Angreifern so viele weitere Angriffstore und Angriffsflächen. Und deswegen haben wir mit Wire auch gesagt, wir dürfen diese Plattform nie mit Handynummern verknüpfen. Das machen wir auch nicht. Also wir verknüpfen keine digitalen Identitäten mit Nummern.
Das ist ja erstmal vergleichsweise ungewöhnlich, wenn man da so aus einer Laiensicht draufschaut. Wenn wir so eine Benutzerführung haben, die so dazu einlädt, was wären denn Instrumente, die du vorschlagen würdest, wie man sowas in Zukunft verhindern kann?
Ja, definitiv Verifizierungsmechanismen. Man spricht da oft von End-to-End-Identity-Konzepten. Die haben wir für Wire entwickelt, anhand von den Anforderungen unserer Kunden, die ja auch aus vielen Behörden kommen. Und das sind wirklich Konzepte, die essentiell sind. Das haben wir auch in den USA gesehen, bei dem Leak mit dem Verteidigungsministerium. Die hätten das gar nicht merken können, dass der Journalist da drin ist, weil wer führt denn eine Datenbank in Signal über wer, welche Handynummer alle im Verteidigungsministerium arbeiten und welche nicht? Das muss man wirklich künftig mit Identitäten verknüpfen oder mit einem sicheren Endgerät, aber nicht mit einer Nummer.
Glaubst du, dass dieser Signal-Hack, der ja kein echter Hack im klassischen Sinne ist, sondern Social Engineering, glaubst du, dass dieser Signal-Hack in Anführungszeichen etwas bewirkt im Sinne von einem Umdenken in der Politik?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es in den letzten Tagen gemerkt, viele Gespräche geführt in Berlin und auch in anderen Bundesländern. Ich glaube, das Thema Kommunikation wird nochmal ganz neu gedacht, weil man weiß, das ist eine kritische Schnittstelle. Darüber teilen wir Tag und Nacht so viele wichtige, sensitive Informationen. Allein, wenn man bedenkt, was staatliche Akteure mit meinen Metadaten machen können, das ist nicht trivial, das ist schon ernstzunehmend. Von dem her finde ich es auch gut, dass die Politik den Vorfall so ernst nimmt und jetzt auch Maßnahmen einleitet.
Was glaubst du, was künstliche Intelligenz und speziell dieses Thema, über das wir ja schon mal im Podcast geredet haben hier, Real-Time-Deepfakes, was da auf die Messenger-Welt zukommt?
Das ist ein Thema, das beschäftigt mich seit vielen Monaten. Da arbeiten wir intensiv dran. Im Endeffekt geht es da wieder um Vertrauen. Und es geht um Identitäten. Wie kann ich sicher sein, wenn wir miteinander telefonieren oder eine Videokonferenz haben über einen Messenger, dass es wirklich auch du bist? Und das kann ich anhand von sicheren kryptografischen Elementen auf dem Endgerät machen, an Aktoren, die physischer Natur sind und nicht Faktoren wie eine Nummer oder eine E-Mail-Adresse, die manipuliert werden können.
Lieber Joshua, danke, dass du bereit warst, aus Sicht der Messenger-Welt das einzuordnen, was da passiert, was in Zukunft passieren kann und worauf es ankommt. Ich habe mitgenommen, dass digitale Identitäten und die Verknüpfung davon mit Telefonnummern eine weniger gute Idee ist, als ich das bisher gedacht habe. Ehrlich gesagt habe ich gar nichts gedacht, ich habe das gar nicht hinterfragt. Und vielleicht ist das schon Teil der Antwort, dass wir, wenn so einer der sichersten Messenger der Welt auf diese Weise missbraucht werden kann, dass wir in ganz, ganz vielen Bereichen Selbstverständlichkeiten hinterfragen müssen, bei denen das bisher zu selten geschehen ist. Zwar ist die Verschlüsselung bei Signal bis heute State of the Art, aber Verschlüsselung schützt eben nur die Inhalte. Im Zweifel sind die Metadaten für viele Ansätze, zum Beispiel bei Geheimdiensten, sogar interessanter.
Die Metadaten, wie etwa die Frage, wer kommuniziert mit wem, wann und von wo aus, in welchem Kontext. Daraus ergeben sich ganze soziale Netze. In dem Kontext ist übrigens interessant, dass einer der ebenfalls größten Messenger der Welt, nämlich iMessage von Apple, eine Zusatzfunktion bekommen hat vor einiger Zeit, die nur durch Zufall entdeckt worden ist. Ein Sicherheitsforscher hat herausgefunden, dass wenn ein iPhone über längere Zeit nicht aktiv benutzt wird, dass sich dann ein bestimmter Abmeldeprozess vollzieht, der wiederum bedeutet, dass bestimmte Informationen, wie zum Beispiel die aus dem Messenger, nicht ausgelesen werden können. Der Hintergrund ist, dass Geheimdienste speziell in den Vereinigten Staaten den Tech-Firmen schon länger sagen, dass sie ihre Geräte so aufbauen sollen und ihre Software natürlich dass Geheimdienste im Zweifel darauf zugreifen können. Apple hat sich dem nun still widersetzt, indem sie eine Art Verfallsdatum eingebaut haben, nachdem das Gerät sich von den zentralen Servern auf eine Weise abmeldet, dass Geheimdienste, die ein solches Gerät beschlagnahmen, nicht mehr auslesen können, was in einem iMessage-Verlauf so drinsteht. Diese Form von einem stillen Privacy-Widerstand eines Tech-Unternehmens ist allerdings a. eher ungewöhnlich, selbst für Apple, die ziemlich privacy-orientiert sind. Und es ist eben b. nichts, womit man strukturell rechnen kann, sondern eher so ein schönes Goodie in Zeiten von Trump. Wenn wir nach Asien schauen, dann sind dort die Messenger-Weiten sogar noch viel größer aufgestellt, mit einem Ausblick, was es in Zukunft bedeuten könnte, eben auch für Deutschland, Europa und die Vereinigten Staaten. Allen voran WeChat in China mit 1,4 Milliarden monatlich aktiven Nutzern. Das ist nicht nur der Marktführer in China, sondern WeChat hat sich zu einem eigenen Universum entwickelt. Dort ist der Messenger mehr als nur Messenger und soziales Medium, sondern mit einem eigenen Mini-App-Store ein digitales Universum geworden. Man kann sich in China tagelang allein im Messenger WeChat aufhalten und trotzdem praktisch alle digitalen Funktionen, die man haben möchte, irgendwie nutzen. WeChat hat eine Ausweisfunktion, sodass man nur noch sein Smartphone braucht in China, um sich auszuweisen. Man kann über Messenger schon seit 10 Jahren einen Kredit beantragen, der innerhalb weniger Sekunden bewilligt wird. Bezahlen kann man ohnehin im Messenger. WeChat ist inzwischen irgendwo zwischen sozialem Medium mit Top-Influencern und Werbemöglichkeit bis hin zu einer Verkaufsplattform, auf der irgendwie gamifiziert alle Shopping-Erlebnisse dieser Welt zusammengefasst werden. Ein Gigant, ein eigenes digitales Universum auf Basis allein der Kommunikation mit Messengern. In Japan, in Taiwan, in Thailand gibt es Line mit 200 Millionen Nutzern. Auch hier sehr früh ein Verschmelzen von sozialen Medien mit Messenger. Aus dem Prinzip Messenger ist inzwischen eine Technologiesphäre geworden, die so groß ist, dass Elon Musk beim Kauf von Twitter, inzwischen X, versprochen hat, das Ding wird die nächste Super-App, das Ding wird das nächste WeChat. Die Frage ist deshalb, wie und warum Messenger eigentlich so wichtig und so groß wurden, obwohl sehr viele Leute das so haben gar nicht kommen sehen. Man könnte mit einem medientheoretischen Hintergrund beginnen, mit einem meiner Lieblingssoziologen, nämlich Manuel Castells, ein spanischer Soziologe mit Medienschwerpunkt, der schon in den 90er Jahren The Information Age geschrieben hat, und zwar 96 bis 98 in 3 Bänden. Das ist auch deswegen so ein Herzensbuch bzw. Herzensbücher von mir, weil ich dazu meine Diplomarbeit geschrieben habe, und er beschreibt da drin den Wandel zur Netzwerkgesellschaft. Ganz besonders interessant finde ich Castells Metapher vom Raum der Ströme. Er sagt eben, dass Netzwerkgesellschaften eigentlich Räume sind, in denen Ströme, vor allem Kommunikationsströme, wichtig werden. Und die Macht, sagt er, fließt dorthin, wo Knotenpunkte existieren und Knotenpunkte kontrolliert werden. Messenger sind nun, was die Information zwischen Menschen angeht, die dichtesten Knotenpunkte überhaupt. Dort findet Kommunikation in einer Taktung statt wie nirgendwo sonst. Nicht nur was die Zahl der Botschaften angeht, sondern auch was die Vielfalt der verschiedenen Arten der Kommunikation angeht. Wenn wir uns anschauen, warum Messenger so beliebt sind, obwohl sie ja vergleichsweise einfach aufgebaut sind, dann haben sie eine ganze Reihe von Funktionen neu gedacht, entkoppelt, gebündelt, zusammengedacht, die vorher so nicht möglich waren und die es den Menschen noch einfacher machen, miteinander zu kommunizieren. Das ist vielleicht aus meiner Perspektive die Essenz des Erfolgs von Messengern, die Niedrigschwelligkeit. Ich kann schon mit einem kurzen hingeworfenen Satz, wenn ich im richtigen Chat bin, alles sagen, was ich sagen möchte. Auch die Multimodalität gehört mit zu den absoluten Erfolgskriterien von Messengern. Ich kann da ein Bild posten, ich kann da kurz reinsprechen, ich kann da einen kurzen Text reinschreiben, ich kann ein Emoji reinwerfen. Und weil ich genau den Kontext kenne und weiß, an wen es geht, durch die simple Auswahl der Gruppe oder der Person, habe ich wahnsinnig viel mittransportiert. Zu diesen beiden Punkten der Niedrigschwelligkeit, der Einfachheit und der Multimodalität kommt ein dritter sehr wichtiger Punkt. Und das ist die Asynchronität. Asynchrone Kommunikation gab es bisher nur in vergleichsweise distanziert. Aber Messenger haben es geschafft, gleichzeitig asynchron zu sein. Ich muss nicht immer sofort reagieren, das ist völlig in Ordnung. Und trotzdem sich ganz unmittelbar und nah und sogar intim anzufühlen. Diese Nähe und diese Intimität, die gab es früher medial betrachtet, zum Beispiel beim Telefon, ziemlich eindeutig. Aber das ist halt wahnsinnig synchron und zwingt die Leute immer ständig dabei zu sein. Sonst muss man eben aufhören. Der Messenger schafft es, asynchron zu sein und deswegen nicht so zwingend und trotzdem eine Nähe und eine Intimität herzustellen wie das Telefon. Will sagen, Chatten ist bisher die einzige Kommunikationsform, die zwar asynchron ist, aber große Nähe zulässt. Und deswegen ist sie so alternativlos. Und gleichzeitig gibt es natürlich sozial betrachtet eine Vielzahl von verschiedenen Funktionen, die man mit einem Messenger abbilden kann. Da gibt es eine Gruppendynamik, die irgendwo zwischen Stammtisch, einem ewigen Meeting, einem dauerhaften Familientag oder eben dem Kollegenkreis oder dem Freundeskreis, der sich gegenseitig Witze erzählt, pendeln kann. Es kann sich nicht nur verändern, es kann sich auch weiterentwickeln. Wir konnten in den letzten 5-6 Jahren im Prinzip seit Corona beobachten, wie ein spezieller Messenger, Telegram nämlich, es geschafft hat, ganz besondere Features zu benutzen, um besondere Leute anzulocken. Es ist ja kein Zufall, dass ausgerechnet ein Messenger quasi das Hauptquartier der Verschwörungstheoretiker der Welt geworden ist und dass die sich dort ein soziales Medium gebaut haben, wo sie sich praktisch clandestin untereinander vernetzen können und das Gefühl haben, in einer Art Geheimzirkel unterwegs zu sein mit vielleicht 100.000 Leuten, wo aber im Zweifel Behörden über lange Zeit nicht besonders viel ausrichten konnten. Dass Messenger und speziell die Chatfunktion bei Messenger in Richtung von sozialen Medien unterwegs sind, sieht man nicht nur daran, dass vor einiger Zeit WhatsApp auch Reaktionen wie in anderen sozialen Medien eingeführt hat. Das gab es in anderen Messengern schon vorher, dass man eine Nachricht liken oder herzen oder mit irgendeinem Emoji versehen konnte. Man kann das auch daran sehen, dass in Messengern zunehmend soziale Interaktionen gefördert werden. Dass zum Beispiel das Gefühl der Anwesenheit provoziert wird. Wenn man sieht, oh, da gibt es gerade 3 sich bewegende Punkte, das bedeutet, irgendjemand schreibt etwas. Dieses Präsenzgefühl, das soll genau in diese Richtung zielen, der ständigen sozialen Interaktion. Dort ist immer etwas los, die Dringlichkeit, das anzuschauen, dass Menschen dort besonders viel Zeit verbringen. Das hat schon beinahe TikTok-Qualitäten, was den Suchtfaktor angeht. Parasoziale Nähesignale nennt man sowas wie diese 3 Punkte, die zeigen, da ist noch jemand anders oder eben sowas wie ein Like in einem Chat. Meine persönliche digitale Prägung hat übrigens auch mit einem Messenger-Vorläufer angefangen, nämlich mit dem IRC-Chat, Internet Relay Chat, den man einfach im Browser benutzen konnte und wo ich zeitweise praktisch rund um die Uhr drin hing. Der Chat so als natürlichste digitale Kommunikationsform hat durch und mit KI nochmal eine ganz andere Größenordnung bekommen. Auch hier ist es kein Zufall, dass wir heute von ChatGPT sprechen. Und warum? Weil die Einfachheit der Kommunikation etwas ist, was uns die eigentlich ziemlich komplexe digitale Welt näher bringt. Der Chat als Niedrigschwelligkeit ist eben genau die Form, wie man mit einer künstlichen Intelligenz sprechen möchte. Bis zur Veröffentlichung von ChatGPT galt künstliche Intelligenz als etwas Hyperkomplexes, eine Blackbox, die sphärisch irgendwo dort vorne war und die man gar nicht direkt adressieren konnte. Irgendwelche Megacomputer, wo man Sprachen mit spitzen Klammern beherrschen musste, um überhaupt mit denen zu kommunizieren. Und dann kam dieser genialische Schachzug ChatGPT, nämlich, dass man die einfachste digitale Kommunikationsform, Chatten, auch mit der komplexesten und mächtigsten digitalen Maschinerie, nämlich künstliche Intelligenz, benutzen kann. Dieser geniale Schachzug ist aus meiner Sicht das Haupterfolgskriterium von ChatGPT von OpenAI gewesen. Also mithin der Grund, warum wir den gegenwärtigen KI-Hype überhaupt haben. Die Verbindung vom einfachsten Digitalen mit dem kompliziertesten und komplexesten Digitalen. ChatGPT. Chat und künstliche Intelligenz. Und genau deshalb glaube ich, dass die Macht des Chats, die Macht des Messengers eine weitere Ebene erklimmen wird. Die Allgegenwart und die Macht des Prinzips Chat liegt ja nicht nur am Namen ChatGPT und an der Eingabezeile von und den KI-Chatbots, die im Moment überall sind, die eben aussieht wie ein Chat, sondern die sieht man ja in ganz vielen neuen Facetten auch zum Beispiel daran, darüber haben wir Anfang des Jahres geredet, dass so eine große Neuerung wie OpenClaw, ehemals ClawedBot, also der erste große erfolgreiche AI-Agent im Netz, dass der eben mithilfe von Messengern arbeitet. Es kann sehr gut sein, dass in Zukunft Messenger unser Tor zur gesamten digitalen Welt wird. Dass der KI-Chatbot mit allen Möglichkeiten, die der Chat so bietet, das Interaktionsmedium für die gesamte digitale Welt wird, über den Umweg von AI-Agents. Und spätestens dann stellt sich nochmal ganz neu die Frage, was machen wir eigentlich wie und auf welche Weise im Bereich von Messengern? Und nicht nur als Personen, sondern auch als Gesellschaft, erst recht in der Politik. Das gilt in ganz vergleichbarer Weise auch für die Wirtschaft. Schon in den 10er-Jahren haben wir einen Siegeszug erlebt vom Messenger für Unternehmen, zum Beispiel Slack. Damals ist rasch klar geworden, dass die klassische E-Mail bis dahin das wichtigste Prinzip der Unternehmenskommunikation intern mit einer ganzen Reihe von Mankos behaftet ist. Und plötzlich ist mit Slack klar geworden, das Prinzip Chat, das Prinzip Messenger hat auch in Unternehmen nicht nur einen großen Platz, sondern ganz viele Anknüpfungspunkte. Mein educated guess wäre, dass genau in diesem Dreieck zwischen Messenger, künstlicher Intelligenz und Kommunikation für Unternehmen eine ganze Reihe von sehr interessanten Weiterentwicklungen stattfinden werden. Einfach weil Kollaboration und Kommunikation so eng miteinander zusammenhängen und weil die Verknüpfung über einen Messenger in ganz vielen Bereichen die naheliegendste ist, irgendwo zwischen Alert und schnellem Klick auf etwas, was man bearbeiten möchte. Wenn man die kommunikationstheoretischen Aspekte von Messenger näher betrachten möchte, dann gibt es auch da einiges sehr Interessantes zu holen. Allen voran mit Paul Watzlawick, der österreich-amerikanische Kommunikationswissenschaftler und Philosoph, dessen bekanntestes Zitat heißt, man kann nicht nicht kommunizieren. Und das gilt umso radikaler in Messengern und Chats. Tatsächlich ist so eine Bemerkung wie »Left me on read« will sagen, ich habe deine Bemerkung in WhatsApp zwar gelesen, aber ich habe nicht darauf reagiert. Genau die Essenz von dem, was Paul Watzlawick gemeint hat. Ich antworte nicht und das ist schon eine Antwort. Ein solches gesellschaftliches Phänomen wie Ghosting ist auch ebenfalls sehr eng mit dem Chat verbunden, weil man merkt, die Person müsste eigentlich irgendwann antworten, tut es aber nicht mehr. Wir sehen, wie tiefgreifend Wirtschaft und Gesellschaft vom Prinzip Messenger, vom Prinzip Chat verändert wird. Und ich glaube, dass das noch eine ganze Weile weitergehen wird. Wenn wir als Schlussakkord noch einmal auf die Sicherheitsaspekte von Messenger schauen, einfach um zurückzukehren zu dem aktuellen Signal-Hack, dann ergibt sich hier insbesondere mit künstlicher Intelligenz ein weiterer Faktor, warum hier dringender Handlungsbedarf besteht. Von der Gesellschaft, von der Politik, von Unternehmen, eigentlich von allen, die sich mit der digitalen Sphäre befassen oder sie benutzen. Auch, dass wir anfangen müssen, die Menschen noch weiter zu bilden, weil sie vielleicht inzwischen nicht mehr glauben, dass ein nigerianischer Prinz ihnen 50 Millionen Dollar hinterlassen hat, aber weil sie vielleicht noch auf einen Signal-Support, der kein Support ist, hineinfallen. Das, was auf uns zukommt mit KI und Messengern, das können wir im Moment nur erahnen, aber es liegt eigentlich auf der Hand. Echtzeit-Deepfakes zum Beispiel, wo wir über einen Messenger einen Videoanruf bekommen von einer Person, die wir kennen. Und die spricht so wie die Person, die wir kennen. Und die sieht genauso aus wie die Person, die wir kennen. Und die sagt uns dann irgendwas, was wir jetzt gerade ganz sofort dringend tun sollen. Man kann sich ungefähr vorstellen, wie der Enkeltrick aussieht, wenn plötzlich auch in Echtzeit das Bild des Gesichts von diesem Enkel von mir tatsächlich auftaucht, der mit mir spricht, wie er immer mit mir spricht und der mich bittet, doch ganz dringend diese Nummer zu wählen, diesen Code einzugeben oder auf diesen Link zu klicken. Und das sind ja keine ausgedachten Bedrohungsszenarien, sondern Dinge, die zum Teil heute schon passiert sind, die vielleicht noch etwas aufwendiger sind, als man glaubt, die aber irgendwann demnächst zum Standardrepertoire von Cyberkriminellen gehören werden. Und nicht nur von Cyberkriminellen, sondern eben auch von staatlichen Akteuren, von Spionen, von Leuten, die unsere Demokratie angreifen wollen. Der größte Hoffnungsgrund, der ist allerdings ebenfalls Messenger und KI. Denn was vollkommen klar ist, dass die Angreifer künstliche Intelligenz nutzen, dass wir die künstliche Intelligenz, allerdings genauso gut auch benutzen können, um uns abzusichern. Dann allerdings brauchen wir das auf einem technologisch extrem hochstehenden Niveau. Und dann sind wir zum Schluss, da beißt sich die Katze in den Schwanz, wieder bei der digitalen Souveränität rausgekommen. Nämlich der Art und Weise, dass wir in einer Demokratie eben auch Unternehmen und Institutionen und Technologien brauchen, die einen demokratischen Zugang haben. Und den im Zweifel von hier aus, von Europa, von Deutschland aus. Das ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis aus dem Signal Hack. Dass wir dringend daran arbeiten müssen, dass wir nach dem Muster der digitalen Souveränität nicht nur künstliche Intelligenz aufbauen, sondern eigentlich die gesamte digitale Infrastruktur, die man braucht, um in der heutigen Zeit digital zu interagieren. Und dazu gehören ganz offensichtlich, selbst in den höchsten Partei- und Regierungskreisen, Chats. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt diese Folge Tech, KI und Schmetterlinge gerne in sozialen Medien weiter oder diskutiert mit uns über die verschiedenen Inhalte und Folgen in den sozialen Medien, wo wir Accounts unterhalten, zum Beispiel LinkedIn, zum Beispiel Instagram, zum Beispiel TikTok oder YouTube. Viel Spaß beim Diskutieren und bis zum nächsten Mal.